Eine Wünschelroutengängerin? Eine Esoterikerin, die Erdstrahlen aufnimmt? Oder doch eine Frau, die voller Sinnlichkeit und Intuition an Orte, an Kraftorte geht und sie in ihren Eigenarten erfasst und uns damit helfen kann, uns wieder mehr mit der Erde zu verbinden? Wir nähern uns heute dem Zauberwort Geomantie und erkunden gemeinsam mit Laura Deichel, was es damit auf sich hat, was uns Orte erzählen und wie wir lernen können, sie in ihrer Ganzheit wahrzunehmen. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ja, liebe Laura, wenn du ein Baum wärst, welchen würdest du heute in unseren Podcast mitbringen?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin ja großer Baumfan. Mhm. Ich glaube, also wenn ich so einen Lieblingsbaum hätte, wäre es vielleicht die Buche, weil ich tatsächlich unter Buchen quasi aufgewachsen bin. Also hier in Amberg, am Berg sozusagen in Amberg, haben wir tatsächlich einen reinen Buchenwald, was ja gar nicht so häufig ist. Mhm. Und ich bin hier als Kind schon aufgewachsen, war dazwischen dann mal 10 Jahre haben wir in einem Nachbarort gelebt und jetzt bin ich aber wieder hier. Die Buche hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben begleitet und da habe ich irgendwie schon einen speziellen Bezug dazu.
Ja. Sie ist ja auch der Baum des Jahres und wir hatten ja auch schon schöne Folgen zur Buche. Aber genau, magst du dich ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, was der Wald für dich bedeutet und was du eigentlich anbietest, damit wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen.
Genau. Also ich bin Laura. Ich bin zertifizierte Kräuterpädagogin. Ich bin Geomantin und auch systemischer Coach. Wie schon gesagt, ich bin in Amberg geboren, in der Oberpfalz. Bin nach einigen Jahren, die ich für Studium und Arbeit in Regensburg, in Schweden, auf der Insel Gotland und in München verbracht habe, jetzt quasi wieder hierher zurückgekommen. Ich habe einen Master in Nachhaltigkeitsmanagement gemacht und habe dann auch ein paar Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin noch an der Uni gearbeitet, habe mich da natürlich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, aber eben auch schon immer mit Mensch-Natur-Beziehungen, auch in verschiedenen Kulturen um die ganze Welt. Und nebenbei auch immer viel mit spirituellen und mystischen Lehren und natürlich ja, mit den Wildkräutern, mit dem Wald, mit der Geomantie und habe dann auch eben mich noch entschieden, die Ausbildung im systemischen Coaching, also in der systemischen Aufstellungsarbeit zu machen, weil ich das Bedürfnis hatte oder das Gefühl hatte, dass ich gern Menschen eben ganzheitlich begleiten würde, weil wir ja schon so lange total abgeschnitten von der Natur auch leben und früher hat man sich ja da total eingebunden gefühlt in diese ganzen Zyklen und Rhythmen der Natur. Und das ist ja schon mehrere Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende verloren gegangen. Mhm. Und ich habe da eben das Bedürfnis, dass ich Menschen wieder dahin zurückführen will, indem sie eben zum einen in sich selbst zurückkommen, in ihre eigene Mitte und dann auch ihre Mitte eigentlich in der Natur und sich da wieder eingebunden fühlen und ihre Mitte in der Natur dann auch wieder verankern können quasi. Und genau, da kombiniere ich eben so ein bisschen die Wildkräuter, die Geomantie und dann die systemische Aufstellungsarbeit. Das sind quasi so meine 3 Wirkungsbereiche. Ich mache jetzt über den Winter bis in den nächsten Sommer rein dann auch noch eine Ausbildung in ritueller Räucherkunde und systemischer Homöopathie, was dann quasi so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den 3 Bereichen darstellt. Biete ich eben zum einen Kurse an und dann eben auch 1:1 Begleitungen für Menschen.
Das ist so spannend und vielfältig, dass wir uns heute das Thema Geomantie rausgepickt haben, weil das ja wirklich was sehr Besonderes ist. Und vielleicht magst du mal kurz erläutern, was das überhaupt ist. Also ich muss sagen, ich kannte den Begriff vorher nicht.
Genau, also die Geomantie an sich ist unglaublich breit gefächert und da gibt es auch viele verschiedene Definitionen davon. Im Wesentlichen würde ich sie bezeichnen als die Wahrnehmung von und die Arbeit an Orten. Und das über die physische Ebene hinaus, also auch die ätherische und die seelisch-geistige Ebene einschließend. Beziehungsweise ich würde sogar eigentlich bezeichnen als die Zusammenarbeit von einem Ort und einem Menschen. Und dann kennt man da natürlich, das Klassische ist natürlich da das Routengehen, also die Radiästhesie, das wäre mir also das technische Verständnis von der Geomantie, dass man eben mit Hilfe von Route oder Tensor oder Pendel so geomantische Phänomene ausfindig macht, wie Wasseradern oder geologische Verwerfungen, Gitternetzstrukturen und was es da so alles gibt. Aber dann kann man natürlich auch in die ätherisch- und seelisch-geistige Ebene reingehen. Kann sich Ätherphänomene anschauen, da können zum einen die Elemente Äther dazu, man kann sich da auch sowas wie Naturwesen anschauen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, wenn man keinen Bezug dazu hat, aber ich bin auch ein Vertreter davon, dass es gibt eine Geomantie, die eben die ganze Erde als beseelt und lebt wahrnimmt und nicht bloß als tote Materie, wie wir es in unserer Gesellschaft oft tun. Und dann ist eben eigentlich eine Wahrnehmungsschulung, eine sehr, sehr intensive Wahrnehmungsschulung, die man dadurch läuft, dass man eben auch andere Ebenen über die physische hinaus wieder wahrnehmen kann und damit arbeiten kann. Und
dazu helfen einem dann besondere Orte, habe ich verstanden.
Ja, also prinzipiell kann man jeden Ort wahrnehmen. Wir teilen dann oft eben schnell ein in gute und schlechte Orte und Kraftorte und keine Kraftorte. Mhm. Aber man kann prinzipiell jeden Ort wahrnehmen auf verschiedenen Ebenen und schauen, was da eben so da ist. Und auch zu dem Begriff Kraftort, der ja auch oft verwendet wird. Ich finde, der wird immer ein bisschen zu oberflächlich verwendet. Okay. Natürlich hört sich das erstmal toll an, oh, da ist ein Kraftort, da kann ich hingehen und meine Energie aufladen und dann bin ich auch wieder weg. Ist für mich so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Konsumorientierung von unserer Gesellschaft. Da hole ich mir mal schnell was und dann war es auch wieder. Ich bin da, glaube ich, ziemlich auch von meinem Lehrer und Mentor, von Stefan Bronle, geprägt. Der sagt immer, dass es nicht gute und schlechte Orte gibt, also nicht, ist es jetzt ein Kraftort oder nicht, sondern seine primäre Frage ist immer, was will der Ort mir sagen? Also es ist eigentlich mehr eine Kommunikation zwischen mir und dem Ort. Und es ist nicht so einfach, ist es jetzt ein guter oder ein schlechter Ort, sondern an einem Ort gibt es ganz viele verschiedene Strukturen, Schwingungsmuster und so weiter. Das ist wie, wenn man sagt, okay, man geht an den Ort und dann sieht man ganz viele verschiedene Farben oder man nimmt verschiedene Gerüche wahr oder verschiedene Formen, Texturen. Das ist ein Zusammenspiel aus all dem. Und das kann man eben auch auf die nicht-physische Ebene übertragen. Also an einem Ort gibt es ganz viele verschiedene Phänomene auf einer ätherischen, energetischen oder seelisch-geistigen Ebene auch, wie eben auch auf der physischen, die alle zusammenspielen, dass wir dann den Ort so wahrnehmen, wie wir es tun. Mhm. Und wir nehmen das alle im Unterbewussten wahr, bewusst vielleicht nicht, aber wenn wir an einen Ort kommen, wo wir sagen, boah, das ist ein Kraftort für mich, dann spielen da auch diese Ebenen mit rein. Wir sind uns natürlich dessen nicht bewusst. Wir sagen, okay, da ist der Ausblick schön oder das ist jetzt ein toller Fels oder ein toller Baum, der da steht. Und wir merken gar nicht, dass da noch ganz andere Ebenen eigentlich auch mit reinspielen. Aber das tun sie und das tun sie immer.
Können denn diese Orte auch drinnen liegen? Also in Häusern oder meine Mama ist zum Beispiel in einem Pflegeheim. Da habe ich mir nämlich ganz bestimmt diese Frage gestellt, wie ich diesen Ort positiv aufladen kann.
Ja, also prinzipiell ist es so, unser Drinnen ist ja eigentlich auch bloß ein Ort ursprünglich, den wir mit einem Haus überbaut haben. Ja. Und dann herrscht da natürlich immer die Qualität vor, die da auch schon vorher war, von den natürlichen Gegebenheiten, von den natürlichen Phänomenen her. Und dadurch, dass wir an einem Ort leben, prägen wir da quasi auch was ein. Also wenn wir sehr lange an einem Ort leben, dann nimmt der Ort auch von uns was auf. Also wenn man jetzt quasi in Häuser reingeht, wo jahrelang ein Mensch mit Depressionen gelebt hat, dann ist das als energetischer Abdruck in dem Ort da. Also Luft, der Luftäther, der Luftelemente-Äther ist da sehr empfindlich. Also da prägen sich sehr leicht solche Sachen ein. Oder wenn an einem Ort mal was Schlimmes passiert ist, also irgendwie ein Mord oder körperliche Gewalt oder früher diese alten Schlacht- und Kriegsplätze, die Orte haben einen energetischen Abdruck, der immer noch da ist. Und an solchen Orten kann es dann eben oft zu Problemen kommen, dass häufig ein Mieterwechsel ist oder die Bewohner immer wieder die gleichen Krankheitsmuster oder psychische Probleme auch bekommen, weil da eben so ein alter Energieabdruck da ist. Dessen ist man sich nicht bewusst, aber er wirkt halt immer noch. Mhm. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Zum einen gibt es eben so natürliche Phänomene wie die Wasseradern, die Gitternetzstrukturen, die ja eigentlich eine Eigenresonanzstruktur von der Erde sind, und dann eben der menschliche Abdruck auf diesem Ort. Und genau, wenn man jetzt, wie du sagst, irgendwie so ein Alten- oder Pflegeheim auch hat, dann kann man da natürlich auch wieder schauen, okay, was ist da natürlicherweise da, was sind da vielleicht für Energieabdrücke noch. Man hat es auch oft bei Nutzungsänderungen von Gebäuden, dass da irgendwie Probleme auftreten, wenn das Areal jetzt früher irgendwie ein Friedhof war und man stellt da eine Schule drauf, oder wenn das ein Gebäude früher als Kaserne benutzt worden ist und man macht da eine Schule draus, dann kann es da auch oft Probleme geben. Also es sind natürlich ganz viele verschiedene Dinge, die da mit reinspielen, wie wir einen Ort wahrnehmen und was an dem Ort davor herrscht.
Und wie kann ich das dann wahrnehmen? Also da gehst du dann ja wahrscheinlich mit viel mehr Sinnen rein als ich, als ungeschulte Person.
Ja, genau. Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen da mehr quasi technisch rangehen. Da würde man eben dann die Route verwenden oder einen Einhandtensor oder irgendeine Art von Instrument. Wenn man eine sehr geschulte Wahrnehmung hat, kann man das natürlich auch durch die reine Wahrnehmung, über den Körper, über die Intuition auch wahrnehmen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, wie man solche Sachen wahrnehmen kann. Wenn man da nicht geschult ist, ich meine, sowas kann man sich natürlich auch aneignen. Und ich plädiere auch immer dafür, wir müssen alle unsere Wahrnehmung wieder mehr schulen. Wir haben das total verloren. Es konnten die Leute früher viel besser, dass sie sich auf ihre eigenen Sinne auch verlassen haben. Das mussten sie ja auch. Als wir noch in der freien Natur gelebt haben, da hat man seine Sinne gebraucht. Und das waren eben früher auch jetzt nicht bloß die physischen Sinne, sondern auch die feinstoffliche Wahrnehmung. Und das haben wir total verloren durch die ganze Reizüberflutung, der wir Tag für Tag ausgesetzt sind, und auch durch die ganzen starken, also menschengemachten elektrischen, künstlichen, elektromagnetischen Felder, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind, ist uns das total verloren gegangen. Und das kann man aber wieder schulen. Also da muss man halt wirklich gezielt sich die Zeit und den Raum nehmen, dass man sich mal aus den ganzen Reizen, den ganzen Alltagsreizen rauszieht und dann seine Sinne wieder schult, seine Intuition wieder schult. Und eben, das ist auch ein Prozess. Also es geht natürlich nicht von heute bis morgen. Und es ist auch bei mir Tag für Tag ein Prozess. Aber dass man sich da einfach bewusst den Raum dafür schafft, dass man die Welt um sich herum wieder wahrnimmt. Und das natürlich draußen geht es, im Wald oder an irgendwelchen Kraftorten, aber genauso drinnen in seiner eigenen Wohnung, dass man erstmal wieder reinspürt, okay, was ist denn da? Wie fühle ich mich an diesem Ort? Was will mir dieser Ort sagen? Was ist da? Genau.
Wir sind innerlich jetzt sozusagen bei der Frage, wie ich mich wieder schulen kann. Welche Rolle spielen denn da die Kräuter zum Beispiel?
Die Kräuter, also prinzipiell Pflanzen können durchaus Zeiger für bestimmte geomantische Phänomene sein. Also jetzt mal weg von den reinen Kräutern, Bäume. Vor allem der Baumwuchs kann uns ganz gut zeigen, was da an geomantischen Phänomenen, also vor allem an natürlichen Phänomenen auch da ist. Ein ganz klassisches Beispiel ist da zum Beispiel der Zwiesel. Also wenn du einen Baum hast, wo sich der Stamm schon relativ tief in zwei größere Äste quasi aufspaltet, dann ist es oft ein Zeiger für eine Wasserader. Also es muss natürlich nicht immer so sein, aber das hat man sehr oft, wenn man jetzt eine geomantische, eine radiästhetische Untersuchung macht und eine Wasserader findet und mal so ein bisschen um sich herum schaut, dann sind da relativ oft Zwiesel, also diese gespaltenen Stämme. Dann so Hexenbesen, also wenn man unten am Stamm schon so Auswüchse von Zweigen hat oder so ganz kleine Ästchen, die da normalerweise eigentlich nicht direkt aus dem Stamm wachsen würde. Oder Verkrebsungen an den Stämmen oder auch Efeubewuchs, die zeigen oft geologische Verwerfungen an. Dann hat man es auch oft bei Bäumen, so einen Kronenausfall. Das heißt, wenn in der Baumkrone auch von oder vor allem von größeren Bäumen auf einmal von einem Ast irgendwie das ganze Laub weg ist, also wenn der total entlaubt ist, das kann ein Zeiger sein für anthropogene Strahlung, also Störungen durch irgendwie Hochfrequenz. Das heißt, man hat da irgendwie einen Funkmasten aufgestellt und das hat der Baum nicht vertragen und dann wirft er einfach sein Laub in der Krone an einem bestimmten Ast ab. Dann zum Beispiel Mistelbewuchs oder ein Schrägwuchs von Bäumen ist oft ein Zeiger für eine linksdrehende Strahlung. Also das kann man wahnsinnig viel aus dem Baumwuchs auch ableiten, was da an geomantischen Phänomenen da ist. Ist natürlich nicht ausschließlich, also ich kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Mistel in meinem Baum, das ist sofort eine linksdrehende Strahlung. Also es kann sein, aber es ist dann eben sehr, sehr häufig so.
Das heißt, ich lese sozusagen aus Naturphänomenen und leite daraus energetische Qualitäten ab und ja, Muster in der Erde. Aber was sagt mir das dann? Also was heißt das linksdrehend und was kann ich damit dann tun?
Genau. Und also da ist es dann quasi immer so, also wenn wir jetzt mal die natürlichen geomantischen Phänomene durchgehen, die ganz klassischen. Eine Wasserader ist zum Beispiel so, Wasser ist immer energetisierend. Das heißt, das ist ja auch das, was vielleicht so mit am bekanntesten noch ist aus der Geomantie, dass man sagt, man soll nicht auf einer Wasserader schlafen, weil eben Wasser eine energetisierende Wirkung hat und der Körper dadurch nicht so gut zur Ruhe kommt. Wasseradern findet man relativ häufig unter Altären, also wenn man wirklich alte Kirchen oder Kathedralen oder sowas nimmt, weil Wasserader eben da, eine Wasserader da quasi eine positive Wirkung hat, unterm Bett ist es weniger gut. Dann hängt es aber auch davon ab, ist sie links oder rechts drehend. Das ist quasi die Polarisierung von dieser Wasserader. Rechtsdrehend sind in der Natur, also ich will jetzt da gar nicht einteilen in positiv oder negativ, das wird auch oft gemacht, dass man sagt, oh, linksdrehend ist böse. Würde ich jetzt so nicht sagen, die Natur braucht natürlich beides, weil linksdrehend eben oft assoziiert wird mit den abbauenden Kräften und rechtsdrehend mit den aufbauenden Kräften. Und in der Natur ist natürlich beides notwendig. Also wir können nicht bloß aufbauende Kräfte haben, weil wir auch Zersetzungsprozesse brauchen. Also sonst würde die Erde schon lange unter hunderten, tausenden Metern von altem Pflanzenmaterial irgendwie verschwunden sein, wenn es diese Zersetzungsprozesse nicht gäbe. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich drauf schlafe, ich meine, eine aufbauende oder eine rechtsdrehende Wasserader wäre vielleicht noch nicht ganz so schlimm, die ist zwar dann sehr energetisierend, aber kann sein, dass man das gut ab kann. Eine linksdrehende ist da schon eher problematisch. Linksdrehende sind abbauende Kräfte, das heißt, es würde mit der Zeit dem Körper immer mehr Energie entziehen. Genau. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie du damit in Resonanz gehst. Also es sind da alles, was wir hier anschauen, elektromagnetische Abstrahlungen von diesen Phänomenen. Und es sind immer Resonanzphänomene. Also es kommt immer darauf an, was trage ich noch in mir, was damit in Resonanz geht. Und wenn ich nicht damit in Resonanz gehe, dann stört mich das vielleicht gar nicht so, dass ich auf einer Wasserader schlafe. Wenn ich damit in Resonanz gehe, dann kann es sehr unangenehm für mich sein. Und das ist mit allen geomantischen Phänomenen so. Sei es jetzt eine Wasserader oder eine Verwerfung oder eine Gitternetzstruktur. Wenn ich mit was in Resonanz gehe, dann werde ich dann nicht schlafen können. Also das
kannst du noch mal kurz sagen, was eine Gitternetzstruktur ist?
Genau, also das wäre das Nächste. Jetzt waren jetzt die Wasseradern quasi. Gitternetzstruktur. Es gibt quasi verschiedene Gitternetze, die man mit der Route finden kann. Es gibt ein Nord-Süd und ein Nord-Süd-Ost-West ausgerichtetes. Das nennt man auch das Hartmann-Gitter und es gibt eins, das quasi in den diagonalen Himmelsrichtungen, also Nordost, Südwest, Nordwest, Südost ausgerichtet ist. Das nennt man auch das Curry-Gitter. Und man weiß noch nicht genau, wo diese Strukturen herkommen. Das ist was, die findet man beim Curry-Gitter ungefähr alle 3 bis 4 Metern, wenn man draußen quasi über die Wiese läuft oder auch im Haus. Und beim Hartmann-Gitter sind es auch ungefähr so, ja, 2 Meter, 2,50 Meter. Und man vermutet aber, dass das eben Eigenresonanzstrukturen der Erde sind. Also die Erde hat ja auch eine Eigenschwingung, eine Frequenz und dadurch bauen sich quasi wie so eine stehende Welle quasi diese Gitternetzstrukturen auf. Man kennt das, es gab ja mal diese Experimente, wo man quasi Sand auf eine Platte ausstreut und wenn man da quasi eine Vibration drauf gibt, gibt in einer bestimmten Schwingung, dann entstehen solche Muster. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Ja.
Da entstehen dann quasi so schöne Muster durch die Vibration, die auf die Platte gegeben wird, weil sich der Sand dann so verteilt in diesen Mustern. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also die Erde hat quasi eine Eigenfrequenz und durch diese Frequenz bauen sich quasi wie so stehende Strukturen auf. Und das kann man sich also wie so ein Gitternetz dann vorstellen, dass man, wenn man jetzt mit seiner Route draußen über die Wiese läuft, kriegt man eben alle 3, 4 Meter dann einen Routenausschlag. Das ist wie so ein Gitter, das quasi da über der Erde liegt. Und man sagt, bei dem Hartmann-Gitter, das ist eben das Nord-Süd-Ost-West ausgerichtete, das nennt man auch das Machtgitter. Da findet man wahnsinnig oft so alte Burgen und Schlösser, also so weltliche Macht. Ja, Strukturen, Institutionen drauf und das Diagonalgitter, das Curry-Gitter, da sagt man auch Sachalgitter dazu, da findet man eben oft die ganzen alten Kirchen, Kathedralen, Klöster und so drauf, weil es eben einen sakralen, einen transzendentalen Bezug hat. Also früher hat man immer nach diesen Gesichtspunkten auch gebaut, jede große alte Kirche oder jedes Kloster ist mit einem Geomanten zusammen quasi gebaut worden. Man hat es früher immer beachtet, auch in Wohnhäusern. Das ist erst in den letzten Jahrhunderten eigentlich verloren gegangen, dass man sich das nicht mehr anschaut.
Und das führt natürlich eben genau zu der Frage, wir sind ja, unsere neue Religion ist ja die vermeintliche Wissenschaftlichkeit und hier höre ich jetzt, auf der einen Seite hat man technische Hilfsmittel wie die Routen, man hat auch eben Koordinaten, man versucht es ja auch durch Beobachtungen zu verifizieren und zu verwissenschaftlichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagst du, es muss viel Intuition, es muss viel Sinnliches her, was man per se eigentlich schlechter sozusagen per Evidenz sozusagen beweisen kann. Also glaube ich, dass es da so einen gewissen Clash gibt, der natürlich dann auch gerne von den Medien auch aufgegriffen und wahrscheinlich auch ins Lächerliche gezogen wird. Ist es so?
Genau. Also ja, da gibt es natürlich auch Unverständnis, gerade ja durch die Wissenschaft. Ich meine, ich will jetzt nicht die Wissenschaft kritisieren. Ich habe ja selber lange da an der Uni auch gearbeitet. Genau, aber da gibt es natürlich Unverständnis. Zum einen, es gibt Studien. Das ist auch oft wenig bekannt, beziehungsweise das ist halt nicht das, was die Medien dann oft lesen oder hören wollen. Es gibt tatsächlich Studien, die signifikante Effekte gefunden haben, beim roten Gen zum Beispiel auch. Also teilweise ist es natürlich auch durch Studien schon untermauert, aber natürlich nur in sehr geringen Teilen. Also der größte Teil ist wirklich durch unsere westliche Wissenschaft, sage ich jetzt mal, noch nicht belegt. Genau, und dann gibt es natürlich, um auf deine erste Frage zurückzukommen, es gibt natürlich den mehr technischen Teil, mit dem die Menschen in unserer Gesellschaft noch ein bisschen besser zurechtkommen, wo man eben mit der Route, mit Schwingungslängen und so weiter, mit diesen ganzen elektromagnetischen Abstrahlungen so arbeitet. Routen gab es auch früher schon. Heute sind die halt aus Kunststoff und dann hat man seine Lächerwerte darauf abgezeichnet. Früher waren es halt Haselrouten oder Weidenrouten. Genau. Also
können wir da doch mal ganz kurz einhaken, weil das eben so spannend ist. Wir haben zur Hasel demnächst nämlich auch noch einen Track. Wieso ist es die Hasel oder die Weide?
Da gibt es auch wieder verschiedene Bäume, die dann, man dann für verschiedene Zwecke verwendet hat. Das Holz, da kenne ich mich selber gar nicht so gut aus, weil wir heutzutage eigentlich bloß noch mit Kunststoffruten arbeiten, weil die Holzruten viel zu empfindlich sind. Also ein bisschen Temperaturschwankungen und die kriegt ihr so. Da bräuchtest du ständig neue. Und auf den Kunststoffruten hast du eben auch schön deine Werte abgezeichnet für die verschiedenen Phänomene. Das ist ein bisschen einfacher. Genau, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welches Holz man für welche Zwecke verwendet hat, aber ich weiß, dass da eben, dass es einen Unterschied gab, dass man eben die Hasel für das eine verwendet hat, die Weide fürs andere und so weiter.
Genau. Das heißt, es gab eine ganz große Kenntnis, wir waren da ja genau stehen geblieben, ich hatte dich blöderweise unterbrochen, dass man eben auch dieses Wissen ja sehr lange und sehr alt auch schon hatte und ich glaube auch eben nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch in Arabien und so weiter. Genau, wie ist das sozusagen, oder erzähl einfach mal weiter, wie sich das gebildet hat und wie wir heute darauf schauen.
Genau. Genau wie du gerade gesagt hast, die Geomantie gibt es ja nicht bloß bei uns, die hat es schon immer auf der ganzen Welt gegeben und das bekannteste ist da wahrscheinlich das Feng Shui. Also Feng Shui, das man aus den östlichen Kulturen kennt, das ist auch eine Geomantie. Es ist halt nicht unsere westliche, sondern eine östliche Geomantie, aber es ist auch eine Geomantie. Und
ja, im Unterschied zum Wünschelruten gehen bei uns einen ganz anderen Stellenwert hat. Also Feng Shui ist hip und Wünschelruten ist.
Ja, genau. Aber ist ja relativ oft so und ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich meine, es ist ja schön, dass solche Sachen wieder in unsere Gesellschaft zurückkommen und wenn sie halt dann über das östliche Pendant dazu kommen, das ist auch okay. Dann findet man vielleicht auch wieder Zugang zu der westlichen Variante davon, genau. Ja, aber wie gesagt, die Geomantie gab es schon immer in allen Teilen der Welt. Und ich sage da immer, okay, natürlich gibt es da viel Unverständnis und es ist noch nicht viel von unserer westlichen Wissenschaft bewiesen sozusagen. Aber dann stehen halt da Jahrtausende von Erfahrungen aus verschiedensten Teilen der Welt gegenüber, die Geomantie schon nutzt und wo man Erfahrungen gesammelt hat. Und das ist so ein unglaubliches Wissen und ein unglaublicher Erfahrungsschatz, der da gegenübersteht. Und zum anderen sind es auch meine eigenen Erfahrungen. Ich meine, wenn ich einmal, und wenn es auch bloß für einen kurzen Moment ist, die Natur als wirklich belebt und beseelt erfahren habe, also nicht bloß gewusst, sondern wirklich erfahren habe, dann kann mir kein Wissenschaftler und keine Studie der Welt mehr weismachen, dass es nicht so ist. Punkt. Also da, wenn ich das einmal wirklich für mich erfahren habe, diese Belebtheit, diese Beseeltheit, dann brauche ich keine wissenschaftliche Studie mehr. Dann habe ich selber erfahren, dass es so ist und ich will da niemanden belehren und will da nichts predigen. Wenn jemand damit nichts anfangen kann, dann ist es okay für mich. Jedem das seine. Wenn jemand kein Problem mit einer Wasserader unter seinem Bett hat, ist ja super. So what? Dann ist es toll. Wenn er Probleme hat und trotzdem davon nichts wissen will, dann ist es auch okay. Also ich will da nichts predigen oder irgendjemanden überzeugen. Ist völlig okay für mich.
Wir sind natürlich auch ganz dick eingepackt durch eben, wie du auch schon oft gesagt hast, jetzt die elektromagnetischen Strahlungen, durch die Handys, die uns ständig umgeben, das Internet. Das hat ja mutmaßlich starke Auswirkungen, die es einfach zu Zeiten, wo es, weiß ich nicht, denn eine Kathedrale gebaut wurde, natürlich nicht gab. Das heißt, wir sind ja dick eingemummelt. Unsere Sinne sind ja eben nicht mehr so, wie du auch beschrieben hast, so offen, wie sie vielleicht vor 1000 Jahren waren. Und das hat sicherlich auch nochmal zu dieser Entfremdung beigetragen. Und wie schützt du dich denn dann vor, also ich meine, du bist ja auch umgeben von dieser modernen Welt und wir sprechen jetzt über ein Internet und so weiter. Wie kann man sich dem denn dann entziehen?
Ja, genau, das ist eben, das ist nochmal ein anderes Thema, das natürlich auch oft mit in die Geomantie mit reinspielt oder womit dann parallel da auch gearbeitet wird, ist die Elektrobiologie. Da gibt es auch gesonderte Ausbildungen dafür, dass man eben dann im Haus quasi das Haus elektrobiologisch auch optimieren kann. Genau, also prinzipiell ist es da so, Man sagt, dass irgendwie, ich glaube, mehr als 2/3 von der Strahlung, die wir in unserer Wohnung oder in unserem Haus haben, dass wir die selbst gemacht haben. Also das Wenigste kommt irgendwie von außen rein durch irgendwelche Funkmasten. Kann natürlich auch sein, wenn der jetzt direkt vom Wohnzimmer irgendwo auf einem Berg steht. Aber das meiste ist tatsächlich hausgemacht. Also ein großer Punkt ist dann natürlich immer das WLAN, das eine ganz hohe Belastung darstellt. Da macht es natürlich Sinn, das zum Beispiel über Nacht zumindest einfach mal auszuschalten oder wenn man es nicht braucht, oder ein LAN-Kabel zu verwenden. Ja, und dann ja, natürlich verschiedenste Geräte, der Kühlschrank, der Herd, Induktionsherd vor allem, ist eine wahnsinnige Belastung. Ja, ein Telefon auch, also die Festnetz-Schnurlos-Telefone haben eine unglaubliche Strahlung. Also da kann man auch wahnsinnig viel machen bei sich zu Hause, was man da optimieren kann. Also man muss es halt auch wollen. Ich meine, es ist natürlich immer eine Sache von Bequemlichkeit, im WLAN zu haben und viele Elektrogeräte. Aber man sollte sich da schon bewusst machen, dass das alles auch für den Körper eine wahnsinnige Belastung darstellt.
Und ich glaube, das wird hier jetzt wirklich deutlich, oder? Ich war da auch noch gar nicht so sensibel für und habe das wirklich auf so Orte draußen bezogen. Oder wie du sagst, Kirchen, weiß man ja schon, dass, ne, die oft auf besonderen, herausgehobenen Orten gebaut worden sind oder an Wegekreuzungen oder an Hügeln oder Ausblicken oder wie immer. Und dachte, dass eher draußen orientiert. Aber das ist super spannend, dass du uns hier mit auch in unsere eigenen Haushalte und letztlich ja eben auch in uns selber entführst, wie ich so denke. Aber vielleicht kann man einfach noch so ein bisschen genau plastischer werden. Was ist denn dann, wenn ich auf so einer Wasserader lebe? Und dann klassisch gab es früher die Idee, dann stell das Bett um. Ist das so? Oder wie arbeitest du denn dann mit Menschen und Orten?
Ja, also tatsächlich. Also wenn man dann quasi in ein Haus oder eine Wohnung geht, dann würde man eben erstmal quasi klassisch eine radiästhetische Untersuchung machen, wo man dann eben die ganzen Phänomene herausarbeitet, wie Wasseradern, wie Gitternetze, wie geologische Verwerfungen und so weiter. Und dann ist tatsächlich die erste Maßnahme immer noch Vermeidung. Also wie du sagst, das Bett umstellen. Vermeidung ist immer das Beste. Dass man eben sein Bett umstellt, das Schlafzimmer vielleicht in einen anderen Raum verlegt oder wenn man das Grundstück schon vor dem Hausbau untersucht, dass man das Schlafzimmer dann so hinplant, dass es eben auf einem relativ neutralen Ort steht. Also den neutralen Ort gibt es nie, es ist immer irgendwo was, aber dass es dann vielleicht nicht gerade auf der Wasserader steht. Genau. Und wenn das nicht geht, dass man wirklich die Struktur vermeidet, dann gibt es immer noch geomantische, ja, Techniken, sage ich jetzt mal, wie man den Einfluss von der Wasserader, von der Verwerfung reduzieren oder ganz vermeiden kann. Da würde man dann quasi geomantisch zum Beispiel mit Steinsetzungen Schwingungskreise aufbauen oder man arbeitet mit Hohlraumkörpern, zum Beispiel Flaschen oder sowas, da geht es quasi überall drum. Ich habe ja die elektromagnetische Abstrahlung von dem Phänomen, von der Wasserader und so weiter. Und ich versuche quasi Schwingungskreise oder Ähnliches zu schaffen, die diese Abstrahlung neutralisieren, dass die für mich nicht mehr spürbar ist. Also da gibt es ganz verschiedene Techniken, was man da machen kann. Aber die beste ist immer noch die Vermeidung, dass man zum Beispiel das Bett umstellt.
Und könnten denn jetzt, um nochmal, weil wir ja diesen Kräuter-Podcast haben, auf die Pflanzen zu kommen, könnten denn auch Räucherungen helfen?
Ja, das ist immer so die Sache. Wir hatten ja vorhin über Bäume gesprochen. Es gibt ja tatsächlich dann auch unter den Kräutern Zeigerpflanzen. Aus der Kräuterkunde kennen wir ja so die klassischen Wetterpflanzen, die alten. Also Johanniskraut, die Königskerze, den Rheinfarn, das sind ja alles Strahlungszeiger, die oft eben an strahlungsbelasteten
Spannend.
Orten
wachsen. Ja.
Genau. Also das sind die ganzen alten Wetterpflanzen, die man früher dann eben auch schon verräuchert hat, um zum Beispiel Gewitter abzuwehren. Ja. Und dann sieht man da ja schon ein bisschen in Bezug, okay, das ist eine Pflanze, die an einem spannungsgeladenen Ort wächst. Man schließt sich daraus, dass diese Pflanze Spannungen vermindern kann und räuchert sie dann, um Spannungen abzubauen, seien es jetzt Konflikte oder eben auch tatsächlich elektrische Strahlung. Zum Beispiel beim Johanniskraut kann man tatsächlich durch eine Räucherung kurzfristig solche Strahlungsfelder abbauen, aber die Betonung liegt hier auf kurzfristig. Also wenn ich ein WLAN in meiner Wohnung habe und ich räuchere Johanniskraut, dann ist es keine Dauerlösung. Also da kann ich kurzfristig mal das Strahlungsniveau reduzieren, aber es baut sich natürlich sofort wieder auf, wenn ich mein WLAN nicht ausmache. Also das sollte man immer ein bisschen beachten. Das ist dann die falsche Ebene, auf der man arbeitet. Genau. Ist kurzfristig eine Möglichkeit, aber ist jetzt keine langfristige Lösung.
Aber das heißt, die guten alten Heilpflanzen können mich hier unterstützen. Und vielleicht magst du auch noch mal ein paar Tipps geben. Also WLAN ausschalten ist ja so einfach, wie ich aber trotzdem nie drauf gekommen wäre. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie ich mich jetzt sozusagen kraftvoller aufladen kann oder weniger Energie, elektromagnetische Strahlung um mich haben kann, trotz aller moderner Komforterlebnisse.
Ja, genau. Also wenn du jetzt elektrobiologisch meinst, ja, natürlich ist das WLAN ein großer Punkt. Und dann sollte man natürlich erstmal, würde ich immer am Schlafzimmer ansetzen, weil das ist natürlich der Ort, wo man sich so wahrscheinlich mit am längsten aufhält. Und bei diesen ganzen Sachen geht es auch immer um Daueraufenthalte. Also es macht nichts, wenn ich mal kurz über eine Wasserader laufe oder mich kurz neben einen Funkmasten stellen. Es geht hier immer um längere Aufenthalte. Also bei uns ist es halt natürlich zum einen der Arbeitsplatz und dann das Schlafzimmer, wo ich wirklich schauen würde, dass es passt. Und vor allem im Schlafzimmer genau würde ich eben raten, dass man das WLAN zumindest über Nacht ausmacht, dass man im Schlafzimmer keine elektronischen Geräte hat, sei es Fernseher oder Handy über Nacht irgendwie am Nachttisch. Vor allem aufladende Geräte haben eine sehr große Strahlung. Also wenn man das Handy neben oder am Nachttisch auch noch auflädt über Nacht, ist einer der Super-GAUs. Genau, würde ich gar nicht machen. Also alles, was es an elektrischen Geräten gibt, am besten raus aus dem Schlafzimmer. Es ist tatsächlich auch so, dass sogar ausgesteckte Geräte oder ausgesteckte Nachttischlampen, die auf einer Wasserader stehen, durch die elektromagnetische Abstrahlung von dieser Wasserader angeregt werden können und dann trotzdem strahlen, obwohl sie nicht mal am Netz hängen. Also sowas gibt es tatsächlich auch. genau, es gibt natürlich Netzfreischalter, die man sich im Schlafzimmer oder überhaupt in der ganzen Wohnung einbauen kann, wo dann quasi die Steckdosen über Nacht vom Netz, vom Stromnetz genommen werden. Sowas wäre natürlich optimal, weil dadurch nimmt man quasi die elektrische Strahlung ganz aus der Wohnung raus, wenn man sowas möchte. Ja, und ansonsten.
Wie mache ich das auf der Arbeit? Also ich meine, ich kann ja schlecht, also angenommen, ich würde mich unwohl fühlen, dann würde ich dich zum Beispiel auf meine Kosten wahrscheinlich dann bestellen und sagen, schau mal bitte, was ist an diesem Ort? Und da bin ich ja fremdbestimmt, weil ich ja in meinem Fall in ein Büro gehe.
Genau, also ja, da wird es natürlich schwieriger, wenn der Arbeitgeber das dann nicht unterstützt, weil man da natürlich selber dann nicht so viel machen kann. Ich meine, es gibt ja heutzutage relativ viele Anbieter, die dann Chips oder keine Ahnung was anbieten, die man auf seine elektronischen Geräte kleben kann, wo sie dann angeblich entstört werden. Manches mag funktionieren, manches vielleicht eher weniger. Genau, aber also prinzipiell wäre es natürlich da wichtig, dass dann auch der Arbeitgeber da dahinter steht, dass man da systemisch was macht, weil es bringt dir natürlich nicht viel, wenn man jetzt in einem Großraumbüro sitzt und dann ist dein kleiner Schreibtisch irgendwie entstört oder optimiert elektrobiologisch und um dich herum haben trotzdem alle ihre Computer, Tablets, Handys, keine Ahnung was. Also da kannst du sonst auch nicht viel machen.
Also ich gehe halt wirklich mittags regelmäßig raus, auch wenn der, wie du eben sagst, es gibt keine guten und schlechten Orte. Ich glaube, das ist auch nochmal zum Schluss eine ganz wichtige Botschaft, dass wir die Orte, die uns umgeben, einfach so wahrnehmen lernen. Und ich glaube, das kann auch schon helfen, allein mal den Blick schweifen zu lassen oder nur in einen grünen Strauch zu schauen.
Ja, klar, also das würde ich natürlich sowieso immer raten, gerade wenn man den ganzen Tag irgendwie drinnen am Schreibtisch oder im Büro sitzt und eben diesen hohen Strahlungsintensitäten auch ausgesetzt ist in elektrischen, dass man sich auch wieder dann die Zeit zum Ausgleichen nimmt, dass man rausgeht, am besten dann ohne Handy in die Natur geht und sich da wieder erdet und dass ich diese ganze Spannung dann auch wieder abbauen kann. Also das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man sich so viel Zeit wie möglich nimmt, dann sich da auch wieder bewusst rauszubegeben aus diesen künstlichen Feldern, die wir uns geschaffen haben. Genau, so lang wie möglich natürlich.
Aber wie ich gelernt habe, es gibt eben auch in der Natur Felder, die da sind und die ich mit geschultem Auge und neu geschärften Sinn entdecken kann. Also wie zum Beispiel ein Baumkreis. Das sagt ja dann was einfach über diesen Ort aus.
Ja, klar, da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Orte und es muss nicht immer der Ort sein, wo dann die Kirche oder Kapelle oder was drauf gebaut ist. Es gibt auch viele Kraftorte in der Natur, die vielleicht noch ganz unentdeckt sind und das sind dann gerade die schönen und besonderen Orte. Und man muss da jetzt auch nicht super geschult sein, um sowas zu finden, weil es ist ja auch für jeden, kann es sehr individuell sein, was für dich ein Kraftort ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich so einen Ort hast, wo du sagst, boah, da bin ich gerne super lange und bleib da einfach und sitz da, weil es mir gut tut, dann wird der Ort schon irgendwie was Besonderes haben, was dir gerade weiterhilft. Also da muss man jetzt nicht super geschult sein. Ich würde da den Menschen einfach raten, dass sie sich wieder mehr auf ihre Intuition verlassen. Wir merken das schon auch, wenn wir wandern gehen und an einem Ort Halt machen, um da Brotzeit zu machen. Und sagen, oh, das ist jetzt ein schöner Ort, da bleibe ich gerne irgendwie eine halbe Stunde, dann sind es schon oft die besonderen Orte. Wenn da jetzt ein Ort ist, wo ich sage, nee, eigentlich will ich mich da nicht länger aufhalten, gehen wir lieber weiter, dann ist auch da an den Orten oft was dich vielleicht in irgendeiner Weise belastet oder du als unangenehm empfindest. Also wir haben da unterbewusst schon diese Wahrnehmung dafür. Wir können uns das natürlich wieder bewusst machen, aber ja, unsere Intuition sagt uns da schon ganz gut, was uns gut tut und nicht. Und wenn du einen Ort wie diesen Baumkreis hast, wo du sagst, wow, das ist wirklich ein toller Ort und irgendwie tut mir das gut, da zu sein und einfach da Zeit zu verbringen, dann wird der Ort auch irgendwie was Besonderes haben. Und je öfter du da bist und je feiner wird dann auch deine Wahrnehmung, was an dem Ort eigentlich da ist. Also das ist auch was, wir müssen uns, glaube ich, wieder die Zeit nehmen. Also nicht bloß einmal schnell hin an den Kraftort ein Foto machen und sagen, toll, ich war an einem Kraftort, sondern uns auch wirklich die Zeit nehmen und auch wieder mit dem Ort kommunizieren. Ich meine, es ist ja, ich vertrete ja die Geomantie, die quasi annimmt, dass die ganze Erde belebt und beseelt ist. Es ist ja auch in den schamanischen Kulturen so, da wird jede Pflanze, jedes Tier, jeder Stein, jeder Fluss, jeder Berg hat eine Seele. Also ist beseelt und belebt, dass wir wieder lernen, damit zu kommunizieren. Und ich habe das auch wirklich so erfahren. Also wenn man seine Wahrnehmung wieder schult, dann merkt man wirklich, dass der Ort auch reagiert, wenn man da hinkommt. Also da passiert was. Es ist immer wieder faszinierend. Genau.
Das ist ein wunderschönes, ja, fast Schlusswort. Ich frage dich einfach nochmal, ob es noch irgendwas gibt, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest und ansonsten eben, wo man dich finden und erleben kann. Das können wir auch verlinken in unseren Shownotes und natürlich dann auf dem Steckbrief auf unserer Internetseite lunaherbs.de. Da haben wir ja unser Gästeportal auch. Aber vielleicht, ja, mich möchte ich nicht abwürgen, aber das war schon fast ein super Schlusswort. Gibt es noch irgendwas, Laura?
Ja, ich würde einfach ja, die Menschen gerne dazu wieder bewegen, dass sie sich wieder mehr ja, mit ihrem Lebensraum auseinandersetzen, ihn erstmal wieder lernen wahrzunehmen, weil es ist so schön, dass man alles da draußen finden kann, was wir in unserem Tagesbewusstsein und in unserem Alltag gar nicht so wahrnehmen. Da muss man nicht weit reisen dafür. Es gibt so super tolle Orte hier. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt und da wieder in die Wahrnehmung geht, dann kann man so schöne Dinge erleben. Genau. Und das ist eigentlich das, was ich mit meiner Arbeit auch tun will. Und ansonsten erleben, ja, kann man mich natürlich zum einen also live hier in und um Amberg. Da gebe ich ja relativ viel Kurse, also Kräuterwanderungen, Workshops, auch kulinarische Workshops, Workshops zu verschiedenen Heilkräuterthemen. Genau, hier mache ich natürlich auch größtenteils meine 1:1-Begleitung, also das mache ich größtenteils vor Ort. Und habe aber jetzt seit diesem Herbst auch ein Online-Programm, einen Online-Kurs. Also momentan habe ich auch so eine Heilkräuterreihe. Da geht es einmal ums Immunsystem, dann ums Nervensystem und um Frauenkräuter. Genau, und habe auch ein Online-Jahresprogramm. Also habe jetzt eben auch ein paar Online-Sachen und eben vor Ort dann.
Wunderbar, Laura. Dann ja, wünsche ich also dir wunderbare Energien und dass sich das ja auch trotz des Internets, was wir dann ja als Medium haben, wenn wir einen Online-Kurs buchen, dass sich das trotzdem in uns verfängt und unsere Sinne neu schärft. Und ja, das wünsche ich dir.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön mit dir.
Wow, was für ein Kraftfeld, das wir selbst in unserer Online-Verbindung aufbauen konnten. Wir durften heute einmal mehr erfahren, was schon Shakespeares Hamlet wusste, nämlich, dass es weitaus mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. Laura hat uns eingeführt in die Welt der Geomantie. Sie hat uns mitgenommen an Orte, die ganz besonders schwingen und uns gezeigt, welche Resonanz wir mit ihnen eingehen können. Und vor allem hat sie mit uns geteilt, wie wir selbst unsere Wahrnehmung wieder neu schulen können, indem wir zum Beispiel einfach mal und im wörtlichen Sinn schlicht abschalten. Und so enden wir hier und machen die Handys aus. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn du in der kommenden Woche wieder einschaltest. Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast. Jeden Donnerstag neu.